So, eine gesegnete Adventszeit euch allen. Ich habe gedacht, ich mache einfach weiter. Wir hatten noch diese schöne Predigtreihe Evangelium, immer mit dem Finden, Entfalten, Weitergeben entlang unseres Gemeindeslogans. Und genau, da stand es, glaube ich, schon. Heute mache ich weiter mit Hoffnung finden, entfalten, weitergeben, passend zu Advent, weil Advent bedeutet ja Hoffnung. Ja? Das Ankommen Jesu, das Kommen Jesu, das setzt in uns Hoffnung frei. Sowohl das erste Kommen als auch das, was wir noch erwarten, das sogenannte zweite Kommen. Und ich habe den Eindruck, die Welt braucht auch Hoffnung. Ne? Deshalb auch, wir geben Hoffnung weiter, nachdem wir sie gefunden haben, persönlich und auch miteinander in der Gemeinde entfaltet, kultiviert haben, haben wir auch Potenzial in Jesus Hoffnung weiterzugeben. Darüber möchte ich sprechen. Genau. Und das muss man immer bei einer Predigt über Hoffnung sagen. Hoffnung ist im Deutschen ein bisschen eingeschränkt, das Wort. Also es ist nicht so nach dem Motto, na, ich hoffe, wir werden weiße Weihnachten haben. Ja, so eine vage Hoffnung könnte passieren, sondern diese biblische Hoffnung, Wort in der Bibel, das ist eine feste Zuversicht auf das, was kommt. Ja? Also nicht so vage. Ich habe gedacht, ich nehme einen Text, wo dem Paulus so ein bisschen die Hoffnung aus den Knopflöchern sprüht. Ja? So. Und da gibt es viele Texte, ja? Weil der Paulus ist für mich so ein Mann der Hoffnung. Ja? Trotz vieler Schwierigkeiten in seinem Leben, trotz vieler echt schwierigen Situationen, verteilt er immer diese Hoffnung, gibt er diese Hoffnung weiter. Und ich hoffe, wir können von seiner Einstellung und von seiner Denkweise lernen und werden inspiriert. 2. Korinther 4, Vers 16 bis 5,1. 2. Korinther 4, 16, 5,1, wer mitlesen will, da steht, deshalb verlieren wir nicht den Mut. Denn wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, so werden wir doch innerlich jeden Tag erneuert. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns ein unermessliches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, die wir nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten. Denn alles Sichtbare vergeht nach kurzer Zeit, das Unsichtbare aber ist ewig. Wir wissen ja, wenn unser irdisches Haus, unser Körper einmal wie ein Zelt abgebrochen wird, erhalten wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschen gebautes, ewiges Haus im Himmel. In dem Text finden wir einige Herausforderungen, über die er redet. Ich fasse die mal kurz zusammen und dann trotzdem die Hoffnung. Also er sagt, wir werden äußerlich aufgerieben. Ja. Paulus hatte ja in seinem Lebensstil, er hat sich ja entschieden, für Jesus da im Mittelmeerraum unterwegs zu sein. Und er hat Gefängnis erlebt, er hat Hunger erlebt, Schiffbruch erlebt, mehrfach. Wurde gesteinigt, hatte die Male, die Wundmale an seinem Körper, wahrscheinlich von Steinigung oder Peitschenschlägen oder was auch immer. Er wird äußerlich aufgerieben. Außerdem wurde er, wie wir alle, nicht jünger, ja, und dann immer noch unterwegs und mit Esel und Schiff. Das war ein herausfordernder Lebensstil. Wir haben gegenwärtige Not, spricht er auch von. Gegenwärtige Not, ja. Also Nöte sind ihm nicht unbekannt. Und wir sind vom vergänglichen, sichtbaren umgeben. Ja. Also dieser Verfall vielleicht seines eigenen Körpers, ja, kennen wir auch, ne, wenn wir dann denken, immer grauer oder irgendwas, ja, muss schon wieder zum Zahnarzt oder was auch immer. Aber dann auch natürlich der Verfall der Kultur damals, im Römischen Reich ging es so langsam bergab und dramatische Dinge geschahen in dieser Zeit. Und natürlich auch die Konfrontation mit dem Tod, wenn er eben geliebte Menschen verloren hat, auch vielleicht aus der Gemeinde. So, Einfach nochmal, um klarzumachen, das ist jetzt nicht so eine Hoffnung, die man haben kann, wenn alles gut läuft, so nach dem Motto, läuft alles super, wird auch super weiterlaufen, sondern das ist jetzt eine Hoffnung mitten in diesen äußerlichen Schwierigkeiten. Trotzdem finden wir auch 5 Aussagen da drin, wo die Hoffnung quasi aus ihm rausfließt. Wir verlieren nicht den Mut. Wir werden jeden Tag erneuert. Jeden Tag, okay? Jeden Tag erneuert. Uns entsteht ein unermessliches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Boah. So dass er dann auch sagen kann, diese kleine Last der gegenwärtigen Zeit, ja, das ist ja, ist alles relativ, ne? Also das war ja keine, also je nachdem, wie man das sieht, das war ja keine kleine Last, was ich eben aufgezählt habe, das war ja, ich weiß nicht, ob ich das packen würde. Aber alles ist relativ. Das heißt, zu dem, was er erwartet hat, worauf sein Auge gerichtet war, diese unermessliche, ewige Herrlichkeit, dieses Gewicht an Herrlichkeit, im Vergleich dazu erscheint ihm sein hartes Leben als eine kleine Last. Wir halten Ausschau nach dem Unsichtbaren. Wir sehen auf das Unsichtbare. Ich fand hier die Übersetzung schön, deshalb habe ich die genommen. Wir starren nicht auf das Sichtbare, ja, starren so starr wie jemand, der ängstlich auf etwas schaut, was bedrohlich wirkt. Starren nicht auf das Sichtbare, sondern wir halten nach dem Unsichtbaren Ausschau. Wo ist es? Ja? Wo sehe ich wieder was von dieser Herrlichkeit Gottes, auch hier schon in diesem Leben? Und wir erhalten ein ewiges Haus im Himmel. Das ist hier im Zusammenhang so ein bisschen das Beispiel, was er dann anführt, ja, dass er davon spricht, dass sein Zelt abgerissen wird, so beschreibt er das, dass sein alter Körper vergehen wird und er bekommt dann ein ewiges Haus im Himmel. Damit ist kein Wohngebäude gemeint, sondern ein neuer Auferstehungskörper, wie ihn Jesus auch nach der Auferstehung hatte. Das hat er vor Augen gehabt. Wie können wir angesichts unserer persönlichen und der Herausforderungen in der Welt Hoffnung finden, entfalten und weitergeben? Neulich hatte ich so ein Problem. Ich dachte, oh Mann, wie soll das funktionieren? Dann habe ich jemanden angerufen, der von der Sache mehr Ahnung hat. Der hatte so mehr Zuversicht, das wird schon, ja, so. Und fachlich gesehen hat mir der Rat jetzt nichts gebracht, aber die Einstellung, die Zuversicht, das hat mich inspiriert. Da habe ich wieder ein bisschen Hoffnung gefunden. Ne? Hoffnung finden. Spielt die Gemeinde auch eine Schlüsselrolle bei, finde ich. Aber ist erstmal die Frage, habe ich überhaupt Hoffnung für mich selbst und für diese Welt? Ja. Und da möchte ich mal ein Bild versuchen zu erklären. Ich wollte es erst aufmalen, aber ich habe gedacht, das kann sowieso keiner erkennen. Also beschreibe ich es mal. Wenn man anfängt, mit Jesus zu gehen, also zumindest war es bei mir so, ja, mir auch in einer Krise habe ich eigentlich gesagt, Jesus, ich will mein Leben jetzt dir geben. Ich weiß nämlich nicht mehr so richtig, was damit anzufangen, so mit 19. Und dann habe ich erstmal viel Segen erlebt, ja, viel ist auf einmal gelungen. Ich habe irgendwie oft so gebetet, Gott, ich weiß nicht, wie ich das machen soll oder was ich jetzt hier machen soll. Und dann habe ich auch erlebt, diese Führung des guten Hirtens, ja, dass er auf einmal gemerkt hat, okay, wenn ich mich nach Gottes Willen richte, ist auch echt besser, liegt mehr Segen drauf, ja, auch wenn es manchmal herausfordernd ist. Und da habe ich relativ viel so, ja, gute Dinge erlebt, Erfolge könnte man auch sagen oder Segen. Und ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt hätte ich mit Hoffnung ganz stark verbunden, dass mein Leben hier irgendwie gelingt. Und dass die Dinge, die ich so anpacke, dann irgendwie mit Jesus, dass da auch irgendwie was geht und funktioniert. Und meine Hoffnung war, würde ich sagen, noch etwas diesseitig. Ne? Gibt ja da auch so Verse, wo man das gut sehen kann, ist auch nicht verkehrt, denke ich. Also wer dies und jenes verlässt, wird in diesem Leben alles vielfach wiederbekommen und so und sowas. Habe ich auch erlebt. Ja. Oft. Und dann kam ein Moment in meinem Leben, wo irgendwie die Dinge nicht mehr so liefen, wie ich dachte, dass es gut wäre. Wo ich auch dann Verzweiflung erlebt habe oder erlebt habe, dass Gebete irgendwie anscheinend so nicht gehört werden oder vielleicht gehört schon, aber nicht so beantwortet, zumindest nicht so, wie ich das meinte, gebraucht zu haben. Und in solchen tiefen Momenten, finde ich, sind ziemlich kritisch, kann man dann Hoffnung wieder neu finden, ja? Wenn alles doch irgendwie hoffnungslos erscheint. Und da habe ich ein Stück weit nochmal gelernt, nochmal Hoffnung neu zu finden. Warum sage ich das? Weil vielleicht der eine oder andere auch an so einem Punkt ist, ja, wo sich denkt, okay, Hoffnung, das ist für mich schon so ein bisschen abgedroschen. Ja, klar, mir Hoffnung, irgendwann kommt Jesus wieder und so. Aber wir feiern Advent, aber es kann sich ja so ein bisschen vielleicht abnutzen oder noch zu sehr auf das diesseitige Leben beziehen. Wir sehen hier in dem Text, dass der Paulus, dass er das nicht trennt. Wir sehen, dass er sagt, wir verlieren nicht den Mut. Ja, das war ja, Mut brauchte er ganz aktuell in seiner Lebenssituation, immer wieder neu. Ne? Neue Reise, ja, Schiff sieht brüchig aus, muss trotzdem drauf. Also er brauchte immer wieder Mut, ganz konkret in seiner Lebenssituation. Aber er weiß auch ganz genau um die Erneuerung im Großen und Ganzen, dass Jesus wiederkommt und dass er einen neuen Körper zum Beispiel bekommen wird. Ja, er sieht das große Ganze genauso wie das Konkrete vor Ort. Und ich denke, in solchen Krisenzeiten kann die Chance sein, dass wir wieder mehr uns Gedanken machen über was wartet auf uns. Ja? Nicht nur, was ist jetzt hier, sondern welches Gewicht der Herrlichkeit wartet auf uns. Und ein Stück weit ein Bild davon bekommen. Ich erinnere mich immer an meinen Vater, der war dann schon ziemlich alt und er hat auch ziemlich viele Krankheiten, also er war noch relativ fit, muss ich sagen, dafür, dass er so viele sämtliche Zivilisationskrankheiten, die man haben kann, hatte. Aber er war schon ein fortgeschrittenes Alter und irgendwann fing er an, so ein Buch zu lesen über den Himmel. Ne? Randy Alcorn, wer das kennt. Und der hat er ständig drin gelesen. Und ich habe so gedacht, jo, den interessiert das einfach, wo der dann demnächst wahrscheinlich irgendwann hingeht. Ne? Und das ist so ein Buch, wo ein Theologe versucht, das, was man aus der Bibel über den Himmel so erkennen kann, ja, so mal aufzuzählen und darzustellen. Und ich denke da noch gerne dran zurück. Ich denke, das ist auch Hoffnung. Ja? So ein Buch, das ist natürlich eingeschränkt, weil unsere Worte und unsere Fantasie reichen ja gar nicht aus, um sich auszumalen, was da auf uns wartet. Ja? Selbst die Worte der Bibel, wenn wir dann so prophetische Texte lesen, wo Leute was von dieser himmlischen Dimension Gottes gesehen haben, sind immer manchmal so ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil man es ja nicht unbedingt selbst gesehen hat. Und die Autoren natürlich versuchen, das zu beschreiben, aber man merkt, sie versuchen, was zu beschreiben, was man eigentlich gar nicht beschreiben kann. Ja, trotzdem stellen sie es dar. Und wenn dann Künstler versuchen, das so darzustellen, ja, dann merke ich so die krasse Grenze. Ich habe neulich mal hatte ich einen prophetischen Eindruck bekommen, was mit Löwe und Lamm. Und dann habe ich einfach mal so im Internet nach Bildern gesucht für Löwe und Lamm. Ja. Oh, waren die kitschig. Ne? Da ging so ein grinsender Löwe und so ein kleines Lämpchen dann dazu. Also ganz, und da habe ich so gedacht, ja, genau. Da geht es ja um diesen Frieden, diesen krassen Frieden, dieses Fressen und Gefressen werden nicht mehr sein wird, ne? Sondern dass die Natur irgendwie in einer Art Frieden miteinander existiert, unvorstellbar in dieser Welt. Und das so eben so darzustellen mit den Mitteln, die man heute hat, das kann eigentlich nur kitschig werden. Ja. Aber trotzdem ist es eigentlich was Wunderbares. Hoffnung finden. Wir starren nicht auf das Sichtbare, sondern wir halten nach dem Unsichtbaren Ausschau, denn alles Sichtbare vergeht nach kurzer Zeit. Ja. Das Unsichtbare ist aber ewig. Im Korintherbrief sagt Paulus auch was in die Richtung, er sagt, wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. In der Adventszeit denke ich, wenn wir uns auch mal wieder auf so das, was kommt, ausrichten, ist die Chance, auch so eine Vision zu entwickeln und sich das schenken zu lassen. Und da sind wir beim zweiten Punkt, Hoffnung entfalten. Wir als Gemeinde sind im Prinzip eine Gemeinschaft, die lernt, ihre Kraft aus dem Unsichtbaren, aus dem Zukünftigen zu ziehen. Also als wir früher mit 3 kleinen Kindern in den Urlaub gefahren sind, oder dann mit 4, aber eigentlich war es noch heftiger mit 3 kleinen, wenn man noch ein Baby dabei hatte, dann hatten wir halt so einen Familienvan und meine Frau hat den also so dermaßen vollgepackt mit Zeug, ja, weil man muss ja gerade mit dem Baby Windeln und alles mitnehmen und den Buggy und den ganzen Kram und das war schon ein Packwunder, ja. Und das kostet natürlich auch viel Energie, bis in die letzte Ritze alles auszustopfen, damit dieses Auto und diese Familie, also die Vorbereitungen für den Urlaub waren eigentlich enorm, ja, muss ich sagen, ja. Wo kam diese Energie eigentlich her, ja? Natürlich, weil da eine Vision ist, ja, wenn wir das alles schaffen und dann losfahren, dann sitzen wir in so und so vielen Stunden, wenn wir da einigermaßen durchkommen, sitzen wir schön irgendwo am Strand oder in der Sonne oder in einem schönen Land und lassen es uns gut gehen. Ja. Ich fand es immer erstaunlich, was für eine Energie so ein Urlaub, so eine Urlaubshoffnung, so eine Zukunftssicht, ne, freisetzen kann. So ähnlich muss das eigentlich auch bei uns mit der Hoffnung auf die Herrlichkeit funktionieren. In Römer 8 sagt der Paulus, wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Man sieht, meint er, das Sichtbare vor Augen. Das, was wir jeden Tag anfassen, greifen, bewegen können, das ist das Sichtbare. Es gibt aber das Unsichtbare, das Zukünftige. Unsichtbar ist der kommende Christus, den kannst du noch nicht sehen. Und auch jedes Kirchenfenster oder so, was versucht dann den Jesus darzustellen, wie er da auf den Wolken kommt und so, würde auch immer irgendwie so ein bisschen kitschig, finde ich. Ne? Da wird etwas passieren, was man sich auch jetzt kaum vorstellen kann, wenn Jesus wiederkommt, dieses Friedensreich bringt, diese neue Welt, wie es heißt. Unsichtbar ist aber auch jetzt der Christus in uns. Ne? Wo Christus in uns, sagt die Bibel, Jesus lebt in dir, aber wo denn? Wo ist er denn? Ne? Es ist irgendwie, es ist in unserem Innern, es ist dieses neue Herz, der neue Geist, es ist etwas, was man nicht sehen kann. Man kann vielleicht die Auswirkungen davon sehen, wenn sich was verändert in unserem Leben oder so, aber man kann den Christus in uns nicht sehen, er ist unsichtbar. Aber sind wir in der Lage, uns auch gegenseitig zu helfen, den Christus in uns zum Beispiel zu sehen? Das ist auch wieder so eine Einstellungssache. Ja? Komme ich in die Gemeinde, um die ganzen Typen da zu sehen, ne? und die ganzen Leute und so? Oder komme ich in die Gemeinde und begegne meinem Nächsten, weil ich auch dem Christus in ihm begegnen will? Komme ich in die Gemeinde, weil ich irgendwie Kaffee trinken will oder mich selber darstellen oder so? Oder komme ich in die Gemeinde, weil ich glaube, ja, Christus lebt in mir und ich kann auch ein Segen für meine Geschwister sein? Mal gucken, wie das geht. Vielleicht habe ich einen Dienst, dann ist es relativ klar. Vielleicht komme ich einfach so, kann ja trotzdem ein Segen für meine Geschwister sein. Amen. Durch ein ermutigendes Wort, durch einen Kaffee, durch jemanden zum Mittagessen einladen. 1000 Möglichkeiten. Sehe ich den Christus im Anderen, den Unsichtbaren? Es ist ja ein bisschen komisch, wenn Paulus sagt, wir sehen auf das Unsichtbare. Das ist ja irgendwie unlogisch, ja. Das Unsichtbare kann man ja nun mal nicht sehen. Das ist ja nicht unsichtbar. Aber er sagt doch, wir schauen aus nach dem Unsichtbaren. Das heißt, es gibt in uns etwas, was das Unsichtbare wahrnehmen kann. Und oft ist der andere Christ der Schlüssel, wenn ich es nicht sehen kann. Zum Beispiel, wenn wir uns mit jemandem unterhalten und er sieht die Dinge einfach komplett anders. Wenn zum Beispiel alle nur jammern und da ist einer, der freut sich über irgendwas und ist dankbar. Oder wenn einer dankbar ist über etwas, was alle einfach nur für selbstverständlich nehmen. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich denke, doch, da sieht einer das Unsichtbare, da sieht einer Gottes Wirken in dem Allen. Ja. Dann kann man mal eine kleine Übung machen, dass man einfach mal zu Hause, oder ich habe das auch mal hier in der Gemeinde gemacht, als ich hierher kam, da bin ich mal hier rumgelaufen und habe mal für alles gedankt, was hier so ist, ja, an Zeugs. Ja. Und dann im Keller wird es interessant. Also, genau. Da fiel mir auf, was Gott hier schon alles gemacht hat. Ja? Wie viele Leute hier gebaut haben, gespendet haben, gebetet haben, dass das möglich wird. Wie viele Projekte da irgendwo eingelagert sind, was hier alles schon mal gelaufen ist. Ja, dann war ich, wenn ich das nur, sagen wir mal, so natürlich gesehen hätte, hätte ich halt nur ein Gebäude gesehen und mir wäre vielleicht die ein oder andere Macke aufgefallen. Ja. Aber mit dem Blick der Dankbarkeit zum Beispiel kann man sehen, was Gott tut. Lauf doch mal durch deine Wohnung und dank mal für alles, was du hast. Ja, und dann auch für die Menschen, die in deinem Leben sind. Die sind ja vielleicht auch nicht einfach nur so da. Die hat Gott dir ja an die Seite gestellt. Oder jemand, alle sind ratlos, ja, und einer fängt irgendwie an zu beten. Das habe ich auch schon erlebt. Ja. Irgendwie ist so ein Riesenproblem da und alle gucken da ins Leere und rauchende Köpfe. Und dann sagt irgendwann einer, lass doch mal beten. Ja. Und alle, ja, natürlich, lass doch mal beten. Weil, genau, das ist wieder der Blick aufs Unsichtbare. Gott ist ja die ganze Zeit da, will vielleicht auch schon sprechen. Aber anstatt, dass man mal gleich hört, muss man erstmal mal die Köpfe rauchen lassen. Dann sagt einer, komm, lass doch mal beten. Ja. Und habt ihr das auch schon erlebt? Manchmal kommt dann die Lösung irgendwie ganz anders, als man dachte, oder es kommt die entscheidende Idee oder irgendwas passiert. Ja, schon mal erlebt? Ja, ja, gibt einige Nicken. Ja, immer, sagt jemand. Das ist super, genau. Wir sollen das prophetische Wort nicht missachten, sagt der Paulus. Weil das prophetische Wort, wenn Leute Eindrücke haben, für uns persönlich oder für uns die Gemeinde, öffnet uns immer so einen Blick ins Unsichtbare. Ja. Auch das ist nicht leicht, weil der prophetisch Redende beschreibt es so mit seiner Personengeschichte, mit seinen Worten, mit seiner Sprache und nicht immer kommt 100% so alles rüber. Ja. Vielleicht manchmal ist es auch verzerrt, deshalb sollen wir es prüfen. Aber da gibt es Leute, die können etwas mehr als der Durchschnitt, sage ich mal, das Unsichtbare sehen und geben das dann auch weiter. Es ist wichtig, drauf zu hören. Und wenn wir das so leben, auch in diesen Kleinigkeiten, kultivieren wir eine Kultur der Hoffnung, die wir dann auch weitergeben können. Dritter Punkt. Also, ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, diese Welt braucht Hoffnung. Das war wahrscheinlich schon immer so. Aber ganz persönlich, ja, aber auch so global, würde ich sagen. Ganz persönlich denke ich gerne an die Mutter meiner Schwägerin, war eine sehr gläubige Frau, eine Missionarin, und auch die wurde immer älter und irgendwann sah sie auch noch kaum mehr was. Und die redete dann davon, dass es bald Zeit ist, zum Herrn zu gehen. Ne? War auch schon alt und so. Und die Art und Weise, wie sie das tat, da war einfach diese Zuversicht. Ja. Mich hat das total ermutigt. Ich habe gedacht, doch, so ein Leben will ich auch mal haben. Irgendwie erlebt, wie Gott einen gebraucht hat, einige Abenteuer erlebt und dann irgendwann ist Zeit und ja, dann, bevor der körperliche Verfall noch total schlimm wird, dann lieber irgendwann zum Herrn gehen. So eine Zuversicht, ja, das ist wunderbar. Also habe ich einiges bei Sterbenden gelernt, weil es gibt doch nichts Schlimmeres, wie zu wissen, der Tod rückt näher und ich habe keine Ahnung, was dann irgendwie ist oder so. Also das ist schon, das ist schlimm. Ja. Da braucht es ganz persönliche Hoffnung. Ja. Wie der Paulus sagt, noch lebe ich in einem Zelt, aber eines Tages, ist jetzt nicht ganz wörtlich, aber eines Tages werde ich quasi in einem Palast wohnen. Ja. So ungefähr drückt er das aus. Und global, meine Güte, ja, also ich erinnere mich noch an meine Jugend, ist echt nichts Neues, gab es immer so mit Sprayer, so No Future, ne? So auch die, gerade so die hoffnungsvolle, vielleicht erinnert ihr euch noch, ne? So ein Punk-Slogan, No Future, ne? Das war so damals Atomkrieg und Düsenjäger und sowas, also nicht kalter Krieg, genau, also Angst vor dem Atomkrieg, Düsenjäger ständig und so und No Future, ne? Also ich glaube, das hat schon immer gebraucht und heute gucke ich, was steht auf den Plakaten, steht da, there is no planet B, ja, gibt keinen zweiten Planeten, ja, und dann jetzt wieder die Klimakonferenz und man weiß es einfach nicht, ich finde das sehr spannend, weil dieser Wettlauf mit der Zeit und ob die Menschheit den gewinnt oder ob, also wenn ich das richtig verstanden habe, wird es ja sowieso immer schlimmer, es geht nur darum, das möglichst abzubremsen, dass wir es einigermaßen aushalten und überleben können. Aber dass es da mehr Verantwortungsbewusstsein bräuchte, Selbstlosigkeit, Verzicht und auch Kreativität, um diese Probleme mit der Umwelt zu lösen, das scheint doch offensichtlich zu sein. Es gibt keinen Planet B. So wie ich die Menschheit einschätze, würden wir den auch verheizen. Ja. Also von daher sehen die Hoffnung, die diese Welt bietet, ja, ich weiß nicht. Na gut, dann werden die Solaranlagen billiger und so, dann hofft man, dass doch das irgendwie klappt. Aber es gibt vielleicht nicht den Planet B, ja, aber es gibt das Reich Gottes, das kommende Reich. Das ist nämlich jetzt die Frage, ja, können wir dann, ist dann egal, was wir mit Planet A machen, meiner Meinung nach nicht, ja, sondern wir sind da eindeutig zur Verantwortung gerufen, aber es gibt zumindest, wenn das alles nicht klappen sollte, und das überlegen sich ja auch junge Leute, klappt das überhaupt, ne? Alle sagen, das geht nicht schnell genug und so, es gibt die Hoffnung, dass eines Tages alles neu gemacht wird und dass Gott auch über diese Dinge in der Kontrolle ist. Ja. Und beeindruckend finde ich da auch nochmal einen Blick in die Vergangenheit aufs frühe Christentum. Auch das war damals schon eine krasse Welt. Ja, also ich will nicht alles aufzählen, was es damals für schreckliche Dinge gab, aber Gladiatorenkämpfen, Sklaverei, Eroberungskriegen, ja, auch die Leute mussten Steuern zahlen, bis sie nicht mehr konnten. Also es ist, also das war damals schon auch nicht ohne, ja. Und das Christentum war auch eine Protestbewegung gegen dieses Imperium Romanum, ja, mit diesen weltlichen, satanischen Herrschaftsstrukturen, mit dieser Menschenverachtung, die da teilweise geherrscht hat. Ja, Jesus war ja nicht der Einzige, der gekreuzigt wurde. Es wurden Tausende, endeten dort. Das frühe Christentum wusste einfach, das Ding wird vergehen und Jesus wird wiederkommen. Und das finde ich immer noch beeindruckend. Wir rühmen uns der Hoffnung, heißt es in Römer 8. Nun bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. 1. Korinther, seid fröhlich in der Hoffnung. Gute Hoffnung durch Gnade, 2. Thessalonicher. Der Helm der Hoffnung, 1. Thessalonicher. Das ist, was wir heute auch wieder brauchen. So eine Hoffnung, die sich nicht nur auf dieses Leben bezieht. Ja, da können wir alle Dinge vor Gott bringen und dann erleben wir auch tolle Sachen. Aber eine Hoffnung, die noch drüber hinausgeht, wo man weiß, okay, da kommt noch was. Da kommt noch was Besseres. Da kommt noch was Schöneres. Egal, also ob wir das jetzt hier schaffen oder nicht. Ja, da kommt noch was. Das weiß ich, weil Jesus das gesagt hat, weil er von den Toten auferstanden ist, weil er lebt, weil ich ihn heute erleben kann und weil er einfach Realität ist. Das wird das auch Realität sein, was noch kommt. Habe ich eine Sicht für das Unsichtbare? Habe ich diese geistlichen Verheißungen intus und kann es hier in der Gemeinde und in der Welt, die Hoffnung braucht, rauslassen? Ja. Aber ich bin mir sicher, wenn uns auch die Hoffnung aus den Knopflöchern strahlt, dann werden Leute auf Jesus aufmerksam denken, was ist das denn? Was ist das denn für eine Perspektive? Ja. Wenn uns die Dankbarkeit, das Positive irgendwie, wenn das aus uns fließt, ja, und dieses Negative und dieses Sorgenvolle überwindet, ja, ohne dabei weltfremd zu sein, dann beeindruckt das, da bin ich mir ganz sicher. Wenn wir im Angesicht des eigenen Todes oder der großen Probleme der Menschheit trotzdem Hoffnung ausstrahlen, dann sind wir wie Paulus, dem Jesus das auch geschenkt hat. Und das möge Gott uns schenken. Ja, lasst uns beten. Danke, Jesus, dass unser Leben von dieser Hoffnung bestimmt sein möchte. Eine Hoffnung, die da ist, auch wenn Dinge hoffnungslos erscheinen. Schenk uns, dass wir auf das Unsichtbare sehen können und nicht aufs Sichtbare starren müssen, wie gelähmt, sondern wenn wir das Unsichtbare wahrnehmen, dann kann es auch vorangehen. Bekommen wir neue Visionen für unser Leben, für unsere Stadt, Land, Welt, mit dem, was du Gutes tun möchtest. Wir danken dir, dass wir hier nicht alleine sind und dass dennoch etwas Großes kommt, was alles verändern wird. Auf das freuen wir uns. Und so segne diese Adventszeit. Danken dir für alle schönen Plätzchen und Adventskränze. Aber lass uns nicht nur damit beschäftigt sein, sondern auch Hoffnung finden. Amen. Amen.